Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Viktoria Eglau. Seele und Sorge, diese beiden Begriffe stecken in dem schönen Wort Seelsorge. Um Menschen, die sich um die Seelen anderer sorgen, sie versorgen mit ihrem geistlichen Beistand oder ihrer praktischen Hilfe, geht's in diesem Podcast. Etwa um muslimische Krankenhausseelsorger und Seelsorgerinnen.
Die islamische Seelsorge profitiert auch von den Erfahrungen der christlichen Seelsorge und möchte auch in denselben Einrichtungen arbeiten. Ich persönlich beobachte, dass man heutzutage mehr mit einer Vereinsamung in muslimisch geprägten Familien auch zu tun hat. Und umso wichtiger wird dann auch das Angebot der islamischen Seelsorge, die für einen da ist.
Das sagt Cengiz Ayash, Referent für Seelsorge am Islamkolleg Deutschland. Mehr zum Thema muslimische Krankenhausseelsorge hören Sie hier in etwa einer Viertelstunde. Wir werden auch einem Priester begegnen. Für ihn besteht Seelsorge darin, Migranten und Migrantinnen zu unterstützen. Menschen, die nach einer lebensgefährlichen Fahrt übers Mittelmeer in Spanien gelandet sind. Und wir erfahren, wie die katholische Kirche in Nordost-Nigeria Gewaltopfer unterstützt und ihnen psychosoziale Hilfe anbietet. Es gibt auch Seelsorgende, die statt sich um die Seelen ihrer Schäfchen zu sorgen, das genaue Gegenteil davon tun. Geistlicher Missbrauch oder Machtmissbrauch ist in diesem Podcast auch ein Thema und ich spreche darüber mit der Psychologin Anna-Katharina Fuchs von der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. Das Mittelmeer, da denken wir oft zuerst an türkisblaues Wasser, Traumstrände oder Kreuzfahrten. Das alles existiert, doch das Mittelmeer ist leider auch etwas anderes, ein Massengrab. Und auch im Atlantik sterben immer mehr Menschen, die auf der Flucht waren oder auf der Suche nach einem besseren Leben. Die Migranten und Migrantinnen, die es ans rettende europäische Ufer schaffen, die haben oft Todesängste durchlitten. Und nach der Ankunft müssen die meisten ihre Traumata allein bewältigen. In Südspanien gibt es katholische Priester und Laien, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Geflüchteten mit offenen Armen zu empfangen und ihnen beim Start in ein neues Leben zu helfen. Andreas Boeke war in der südlichsten Region Europas und hat dort Migranten und Seelsorgende getroffen.
Am 1. November 1988 wurde auf einem Strand von Tarifa, dem südlichsten Ort des europäischen Festlandes, die Leiche eines jungen Marokkaners gefunden. Der Mann gilt als das erste dokumentierte Todesopfer der Migration über das Meer zwischen Afrika und Spanien. Seither wurden unzählige leblose Körper angespült.
Eso porque necesita que dejar tu corazón.
Du musst dein Herz zurücklassen, sagt der junge Marokkaner Driss. In seiner Heimatstadt Marrakesch war er Grundschullehrer. Doch der Lohn reichte nicht aus, um seiner Familie zu helfen, ihre Armut zu überwinden. Deshalb beschloss er, Marokko zu verlassen. Mit einem Freund fuhr er ein paar Mal an die Küste des Mittelmeers, um das Schwimmen durch die Wellen zu üben. Dann machten sich die beiden auf den Weg, ohne ihren Müttern von dem gefährlichen Plan zu erzählen.
Necesita que pensar.
Du musst genau wissen, was du tust. Du darfst nicht auf dein Herz hören oder an deine Mutter denken, die zu Hause auf dich wartet. Du musst alle Gedanken darauf richten, dass du bald in Spanien sein wirst und ein neues Leben in Europa beginnst. Du konzentrierst dich auf das Ziel, das Leben deiner Familie zu verbessern. Sie braucht deine Hilfe.
Tu ayuda.
Im Rahmen sogenannter Mobilitätspartnerschaften überweist die Europäische Union seit über 10 Jahren große Summen an die Behörden des nordafrikanischen Küstenstaats Marokko. Nicht um die Rechte der Migranten zu stärken, sondern um zu verhindern, dass sie das Mittelmeer überqueren. Diese Politik hält der italienische Pater Sante Sanetti, Migrationsbeauftragter der katholischen Kirche im Süden Andalusiens, für verwerflich.
Lo estamos haciendo.
So machen wir das mit Marokko, mit Algerien und auch mit Libyen. Libyen hat von der Europäischen Union sogar Militärschiffe bekommen, um Migranten aufzuhalten. Wer ehrlich ist, muss anerkennen, dass wir die Piraten des Mittelmeers bezahlen.
Pater Santé betrachtet die Migration aus einer theologischen Perspektive.
El migrante es un lugar teológico.
Der Migrant repräsentiert Christus. Er ist der Arme, den wir als Christen aufnehmen sollten, der Hilfe braucht. Die Kirche hat die Aufgabe, sich um die Ärmsten zu kümmern, vor allem um diejenigen, die gefährdet sind. Dazu gehören insbesondere Menschen, die aus der Ferne zu uns kommen, die vor Krieg, Ungerechtigkeit und extremer Armut fliehen.
Diesem Anspruch versucht die katholische Vereinigung Cartagena gerecht zu werden. In der alten spanischen Hafenstadt Cadiz arbeitet Pater Santé eng zusammen mit dem Direktor der Vereinigung, Juan Carlos Carvajal. Der kräftige Mann mit dem angegrauten Bart ist empört über die Haltung der EU gegenüber den nordafrikanischen Mittelmeerstaaten.
Wir schaffen immer größere Barrieren und bezahlen andere dafür, dass sie auf dem Meer Wache für uns schieben. Europa will ein Hort der Menschenrechte sein, aber in Wahrheit stiften wir andere Länder dazu an, die Menschenrechte zu verletzen. Trotzdem tun wir so, als könnten wir unsere Hände in Unschuld waschen. Genauso wie Pontius Pilatus es getan hat.
Der junge Marokkaner Driss entschied sich, an der Atlantikküste Marokkos in See zu stechen. Dort kontrolliert das marokkanische Militär weniger streng als an der Mittelmeerküste im Norden. Am Tag der Abfahrt wusste Driss, dass er sein Leben aufs Spiel setzt. In den Jahren zuvor hatten mehrere seiner Freunde und Familienangehörige versucht, Europa zu erreichen. Einige verschwanden und sind nie wieder aufgetaucht.
Es se vuelve normal para nosotros.
Das ist völlig normal für uns. Wenn ich mich heute auf den Weg machen würde und dann höre, dass es Tote auf dem Meer gegeben hat, würde ich mir keine Gedanken darüber machen. Solche Nachrichten ändern nichts an meiner Entscheidung. Im Meer gibt es nur zwei Möglichkeiten. Du schaffst es oder du musst dich vom Leben verabschieden.
Adios.
Wir sagen, sie sterben an der Hoffnung. Sie verlieren ihr Leben, weil sie es verbessern wollten.
Vielen Migranten, denen es gelungen ist, spanischen Boden zu erreichen, ist der Schock der furchtbaren Erlebnisse auch Wochen später noch anzusehen. Juan Carlos Carvajal erinnert sich an Überlebende eines Bootsunglücks, bei dem über 60 Menschen ertranken.
Nur 10 oder 12 wurden gerettet. Das ist eine traumatische Erfahrung. Wir nennen das den Schmerz der Migration. Diese Leute haben alles hinter sich gelassen und mussten dafür einen hohen Preis zahlen. Wir begleiten die Personen, die zu uns kommen, geben ihnen, was sie brauchen, um ihren Weg weiterzugehen. Und wir helfen ihnen, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Papst Franziskus benutzt dieselben Verben: aufnehmen, beschützen, fördern und integrieren.
Manche der traumatisierten Migrantinnen und Migranten bräuchten dringend psychologische Unterstützung. Seit 2003 veröffentlicht die Menschenrechtsvereinigung Andalusiens Jahr für Jahr den Bericht Menschenrechte an der Südgrenze. Die Datensammlung mit Analysen will auf die Verletzungen der Rechte der Migranten aufmerksam machen. Die Sozialwissenschaftlerin Anna Rosado koordiniert die Arbeit der Autorinnen und Autoren, sammelt Fotos und beschäftigt sich mit den Statistiken des Todes.
Wir haben 14.000 Personen gezählt, die im Laufe von 30 Jahren bei dem Versuch gestorben sind, Spanien zu erreichen. 40% von ihnen kamen in den letzten 3 Jahren ums Leben. Diese Zunahme liegt auch daran, dass es heute fast unmöglich geworden ist, durch die Meerenge zu kommen. Die Repression der Küstenwache ist brutal. Deshalb weichen immer mehr Migrierende auf die Atlantikroute aus, um die Kanarischen Inseln zu erreichen. Doch die Fahrt auf den Booten der Schleuser dauert länger und die Bedingungen sind gefährlicher.
Die Fahrt über den Atlantik dauert mindestens 3 Tage. Driss musste 1.200 Euro zahlen, um sich einer Gruppe von 40 Personen anzuschließen, die auf einem kleinen Boot in See stachen.
Salimos a la 3 de madrugada.
Um 3 Uhr morgens ging es los, an einem Dienstag. Angekommen sind wir am Freitagmorgen. Es war furchtbar. Wir waren uns sicher, dass wir sterben würden. Die Wellen waren riesig. Du hast die ganze Nacht über Angst und auch am Tag und dann wieder in der Nacht.
Viele der Boote, die an den Stränden im Süden Marokkos in See stechen, sind nur eingeschränkt seetüchtig. Zudem sind die Wetterextreme auf dem Atlantik häufiger und heftiger als auf dem Mittelmeer.
Wenn du mitten auf dem Ozean bist, kannst du nichts tun. Wer Glück hat, überlebt. Wer Pech hat, stirbt. Es macht keinen Unterschied, ob du schwimmen kannst oder nicht. Bei hohem Seegang überleben auch die besten Schwimmer nicht lange.
Manche Boote kennt er nur wenige Kilometer vom Land entfernt. Oder Passagiere springen panisch von Bord, weil die Küstenwache auftaucht. Andere fallen ins Wasser. Driss hat es geschafft. Sein Boot erreichte die Insel Gran Canaria. Nach einigen Monaten in einem Übergangslager konnte er aufs spanische Festland fliegen. Vorerst ist er in einem Wohnheim der Vereinigung Catra in Cadiz untergebracht. Während einer Pause des Sprachunterrichts lehnt er im Garten an einer Mauer aus Felsstein.
Was sollen wir anderes machen? Wir haben keine Wahl. Wir können nicht einfach mit einem Visum einreisen. Nach Europa kommst du nur übers Meer.
Am 10. April, da steht im Europäischen Parlament die EU-Asylreform auf der Tagesordnung. Es ist wahrscheinlich, dass eine Mehrheit für die rigideren Regeln und Verfahren stimmen wird. Weniger wahrscheinlich aber ist, dass dadurch die Zahl der Migranten abnehmen wird, die versuchen, Europa übers Meer zu erreichen, weil sie nichts zu verlieren haben. Sexueller Missbrauch. Seit Jahren, seit Jahrzehnten sind die Kirchen mit diesem Problem in ihren Reihen konfrontiert. Missbrauch ist ein gesellschaftliches Thema. Er findet nicht nur in religiösen Kontexten statt, aber er betrifft die Kirchen, die katholische und die evangelische, in hohem Ausmaß. Neben dem sexuellen Missbrauch haben die Kirchen aber auch noch ein anderes Missbrauchsproblem. Die Rede ist von geistlichem Missbrauch. Es gibt ihn in religiösen Gemeinschaften und es gibt ihn auch in der Seelsorge. Darüber spreche ich jetzt mit der promovierten Psychologin Katharina Anna Fuchs. Sie lehrt und forscht an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom und sie ist Expertin für dieses Thema. Frau Fuchs, was ist geistlicher Missbrauch oder Machtmissbrauch? Kann man das definieren?
Ja, das kann man definieren. Und zwar spielt Macht wie auch Vertrauen in allen Missbrauchsformen eine wesentliche Rolle. Das haben wir beim sexuellen Missbrauch in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten gesehen. Das wird auch beim geistlichen Missbrauch immer wieder deutlich, da es darum geht, dass Machtungleichgewicht, Machtgefälle genutzt werden, wie wir es beispielsweise in der kirchlichen Hierarchie vorfinden oder gerade auch in der Seelsorge in asymmetrischen zwischenmenschlichen Beziehungen, wo derjenige, der pastoral oder geistlich begleitet, einfach allein durch diese Rolle mehr Macht hat und wenn eben Macht oder Autorität missbraucht werden, um sich selbst, um die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen, dann können wir von Machtmissbrauch sprechen. Geistlicher Missbrauch hingegen, können wir sagen, geschieht in religiösen oder spirituellen Kontexten, in denen gerade Macht und Vertrauen genutzt werden, um andere Personen oder Personengruppen mit spirituellen Mitteln und oder auch im Namen Gottes zu manipulieren, zu instrumentalisieren, zu kontrollieren oder auch zu unterdrücken, was auf Seiten der Betroffenen zu einer Einschränkung ihrer spirituellen Freiheit und ihres spirituellen Wachstums bis hin zur Zerstörung ihres Glaubens und oder auch ihrer Gottesbeziehung führen kann.
Wie muss man sich das denn vorstellen, wenn speziell in der Seelsorge geistlicher Missbrauch stattfindet? Welche Formen kann der annehmen?
Es kann zum Beispiel passieren, dass der Seelsorgende oder die Seelsorgende sich selbst als eine Art Stimme Gottes versteht, die Gottes Willen artikuliert oder eben von anderen Personen im seelsorgerischen Kontext so gesehen wird, also dass es dann auch noch beidseitig ist und sich dadurch nochmal verstärkt, sprich, dass diese Person dann nicht nur geistliche, sondern auch häufig göttliche Macht hat, beziehungsweise diese Macht ihr zugesprochen wird. Es kann dann sein, dass das, was eine Person im seelsorgerischen Kontext sagt, nicht in Frage gestellt wird, da es eben um den Willen Gottes geht, dass diese Person weiß, was das Richtige für eine andere Person wird. Es kann sogar dazu führen, dass sie zunächst idealisiert und anschließend idolisiert wird, also dass sozusagen die direkte Beziehung zu Gott unterbrochen wird.
Könnten Sie vielleicht noch ein paar konkrete Beispiele dafür nennen, welcher Methoden sich Seelsorgende bedienen, wenn sie ihre Stellung und ihren Einfluss missbrauchen?
Also es kann zum Beispiel sein, dass Zitate aus der Heiligen Schrift, aus der Bibel ganz gezielt genutzt werden. Beispielsweise lest mir im 1. Korintherbrief 15,33, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Eine derartige Aussage wird häufig herangezogen, um anderen Personen Vorschriften zu machen, mit wem sie Kontakt haben dürfen, welcher Umgang für sie geeignet ist oder nicht und dadurch eben auch sehr, sehr gut genutzt werden kann, um andere Personen zu isolieren. Oder indem man sie bittet, einfach den Glauben sehr exzessiv zu leben. Häufig werden bei Frauen biblische Figuren wie zum Beispiel Maria, die Gottesmutter, herangezogen oder andere Heilige. Also dass dann erwartet wird, dass man ähnlich leidet, ähnlich lebt und sich auch ähnlich verhält.
Ist das ein vorsätzliches Verhalten? Also gibt es da den Vorsatz, Menschen zu manipulieren, zu kontrollieren, von sich abhängig zu machen?
Ja und nein. Also ich würde sagen, dass häufig vorsätzlich gehandelt wird. Es gibt aber tatsächlich auch Fälle, wo Seelsorgende selbst geistlich oder spirituell unreif sind, wo sie vielleicht selbst keine wirkliche Ausbildung auch erhalten haben, was die Prinzipien von Seelsorge sind, wo es ja darum geht, wie wir auch in Evangelium Gaudium lesen können, den anderen zu helfen, zu wachsen, das ganze Leben auf die Liebe Gottes ausrichten zu können, also dass sie selbst nie wirklich ausgebildet wurden oder dass sie selbst in missbräuchlichen Strukturen aufgewachsen sind oder davon geprägt wurden. Aber es gibt natürlich auch Personen, die ihre Macht, ihre Position in der Seelsorge ganz gezielt nutzen, um sich selbst aufzuwerten, um vielleicht eigene Schwächen oder Unzulänglichkeiten kompensieren zu können. Also es gibt wirklich beides. Also es kann sein, dass es auch mal ohne Vorsatz geschieht, aber in den meisten Fällen ist es doch so, dass ganz gezielt manipuliert, instrumentalisiert und kontrolliert wird.
Sie hatten es vorhin schon angedeutet, geistlicher Missbrauch kann natürlich gravierende Folgen haben für die Betroffenen. Was sind das für Folgen?
Also es kann tatsächlich sein, dass Betroffene sich ganz von Gott abwenden, dass die Beziehung zu Gott wirklich zerstört ist, dass sie keinen Glauben mehr haben oder auch, und wenn es eben die Täter oder Täterin nicht geschafft haben sollten, den Glauben zu zerstören, dass diese Menschen noch sehr, sehr stark an sich selbst zweifeln, dass sie sich immer wieder die Frage stellen, ob sie zum Beispiel Schuld auf sich geladen haben, dass sie dadurch um ihr Seelenheil fürchten. Darüber hinaus gibt es noch andere Ebenen, auf denen sich geistlicher Missbrauch bemerkbar machen kann. Wir können das auf der emotionalen Ebene beobachten, also dass Gefühle auch gerade wie Schuld oder Scham auftreten. Auch im Nachhinein noch, weil einem das passiert ist, dass man sich immer wieder fragt, wie konnte mir das passieren, dass man wütend oder traurig ist, weil es einem passiert ist, weil keine Hilfe zur Verfügung gestellt wurde. Auch Wut auf diejenigen, die geistlich übergriffig wurden, auf sich selbst, weil man vielleicht zu naiv oder gutgläubig war, in so eine Art von Beziehung zu gelangen. Zum Teil aber auch Wut auf Gott, weil er das Ganze zugelassen hat. Wir können Folgen auf psychischer Ebene ausmachen, Vertrauensverlust, Unfähigkeiten, das eigene Leben zu planen, Entscheidungen zu treffen. Es können aber auch psychische Störungen daraus hervorgehen, von Depression über Angststörungen bis hin zu Suizidgedanken.
Würden Sie sagen, dass Machtmissbrauch durch Seelsorgende auch eine Vorstufe oder besser gesagt eine Voraussetzung sein kann für sexuellen Missbrauch?
In der Tat. Also gerade jetzt im kirchlichen Kontext finden wir sehr, sehr viele Fälle, wo geistlicher Missbrauch, sexuellen Missbrauch ja vorbereitet haben und letztlich auch gerechtfertigt, indem beispielsweise eine Person in der Begleitung oder Seelsorge vorgegeben wurde, so das, was wir hier jetzt leben, also an Intimsphäre, an Vertrauen bis hin auch auf die sexuelle Ebene, das ist jetzt eine ganz besondere Beziehung, die du über mich mit Gott pflegst.
Betroffene von sexuellem Missbrauch, das wissen wir heute, wurden lange Zeit sehr allein gelassen in ihren Kirchen. Das Problem wurde vielfach unter den Teppich gekehrt und den Opfern wurde nicht geholfen. Hilfe bei spirituellem Missbrauch zu finden, da stelle ich mir mindestens ebenso schwierig vor. Wie sieht es da heute aus?
Also ich muss sagen, dass ich jetzt in den vergangenen 5 bis 6 Jahren, gerade im deutschsprachigen Kontext, einiges getan hat. Also es gibt viel mehr Bewusstsein für dieses Thema. Es wurde sensibilisiert, sicherlich noch nicht ausreichend. Ein Problem mit dem geistlichen Missbrauch ist, dass es sehr, sehr subtil ist. Und häufig, es geschieht nicht von heute auf morgen, sondern über einen längeren Zeitraum, oft über Wochen oder Jahre. Das heißt, sie tun sich häufig selbst schwer, überhaupt zu erkennen, was mit ihnen passiert ist. Und es ist auch von außen häufig sehr, sehr schwer. Auch heute begegne ich immer wieder Menschen, die sagen, es gibt es doch eigentlich gar nicht und wird es nicht alles etwas hochdramatisiert, wo ich auch immer wieder sagen muss, nein, sicherlich nicht. Aber es tut sich auch etwas, auch in anderen Ländern, in Europa und auch außerhalb. Wir müssen dennoch sehr viel tun, um eben diejenigen in der Seelsorge besser auf ihre Arbeit, auf ihre Rolle, auf ihre Verantwortung auch vorzubereiten. Es kann in Aus- und Weiterbildung geschehen. Auch regelmäßig zu evaluieren kann sehr hilfreich sein, um eben zu schauen, wie läuft die Seelsorge ab, wo gibt es Fehlverhalten, wo gibt es Grenzüberschreitungen. Heute gibt es einige wenige Anlaufstellen. Zum Teil sind diese gekoppelt mit den Anlaufstellen, also beispielsweise Präventionsbeauftragte oder Missbrauchsbeauftragte, die sich schon um Fälle von sexueller Gewalt kümmern und auch Ansprechpersonen für Fälle von geistlichem Missbrauch sind. Auch in den Ordensgemeinschaften gibt es schon einzelne Anlaufstellen, aber es sind nach wie vor viel zu wenige und auch hier muss noch sehr, sehr viel getan werden.
Über geistlichen Missbrauch und Machtmissbrauch habe ich mit der Psychologin Katharina Anna Fuchs von der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Wer schon mal im Krankenhaus gelegen hat, der weiß, dass Besuch, ein offenes Ohr und mutmachende Worte dort guttun können. Besonders für schwer Erkrankte kann auch der Beistand von Seelsorgenden wichtig sein. Eine solche geistliche Begleitung für Patienten bieten an deutschen Kliniken oft nur die christlichen Kirchen an. Aber das ändert sich so langsam. In manchen Krankenhäusern gibt es bereits muslimische Seelsorgende und die islamischen Verbände und Institutionen wollen dieses Angebot ausbauen. Lea de Gregorio hat mit Seelsorgenden und Verantwortlichen gesprochen.
Im Klinikum Hanau können muslimische Patientinnen gesund werden und sie können dort in aller Ruhe das Gebet verrichten. Zwei Räume sind hierfür jeweils mit einem blauen großen Teppich ausgelegt, ein Raum für die Männer, der andere für Frauen. Doch in diesen speziellen Gebetsräumen müssen sich Musliminnen beim Gebet nicht auf den Boden knien, auch wenn das sonst üblich ist.
Diejenigen, die nicht sitzen können, können auf den Stühlen. Die nicht aufstehen können, die müssen dann im Bett beten. Also das geht auch. Es gibt Erleichterungen.
Sagt der Seelsorger Bellül Yilmaz, als er die Gebetsräume im Klinikum Hanau zeigt. Für gläubige Musliminnen und Muslime kann das Beten im Krankheitsfall zur Herausforderung werden, nicht nur was die Beweglichkeit anbelangt. Aber der Islam kennt für den Krankheitsfall Ausnahmen. Der Islamwissenschaftler und Theologe Abdellahi El-Mahrawi erklärt.
Im islamischen Normenlehre spricht man in diesem Zusammenhang von Befreiung oder Entbindung von bestimmten religiösen Pflichten, zum Beispiel das Fasten. Das heißt, kranke Musliminnen und Muslimen werden entbunden von der Pflicht zu fasten, wenn es jetzt die Krankheit im Fastenmonat Ramadan fällt.
Ob man in der Lage ist, das Gebet zu verrichten, wie gewöhnlich, müssten Musliminnen und Muslime selbst entscheiden. SeelsorgerInnen wie Bellül Yilmaz können sie jedoch beraten. Seelsorgerische Begleitung für kranke Menschen. An deutschen Kliniken wird die bis heute oft nur von den christlichen Kirchen angeboten, anders in Hanau. Über die muslimische Seelsorge dort sagt Bellül Yilmaz.
Das ist beispielhaft, auch für die andere Städte oder andere Krankenhäuser. Und die Zusammenarbeit hilft allen, sowohl die Patienten, auch die Ärzten, Schwestern, Angehörigen, auch die Krankenhaus selbst.
Seit 2009 ist Yilmaz mit seinem Team aus 18 Seelsorgenden tätig, die nicht nur mit ihren Islamkenntnissen, sondern auch mit ihren Sprachfähigkeiten unterstützen. Seine Kollegin Aynur Şina erzählt, wie sie zum ersten Mal mit Seelsorge in Berührung kam, als Patientin.
Ich war im Krankenhaus, da hat eine Pfarrer den einen Nachbarnpatienten besucht. Und dann musste ich ihn halt fragen, wieso besuchen Sie mich nicht? Da sagt er, Sie sind doch kein Christ, diese Krankheit hat doch keine Religion. Am nächsten Tag kam er auch mich besuchen. Fand ich gut. Sag ich, okay, ich will es auch machen.
Auch sie sei als muslimische Seelsorgerin hauptsächlich für die muslimischen Patientinnen da, sagt Tina. Aber natürlich rede sie mit allen, die das Gespräch zu ihr suchen. Ihre Aufgabe sieht sie vor allem darin, Hoffnung zu vermitteln. Dieses Verständnis von Seelsorge entspricht ganz dem Krankheitsverständnis des Islams, sagt der Islamwissenschaftler Abdelali El-Mahrawi.
Aus muslimischer Sicht gilt Krankheit nicht als oder wird positiv betrachtet und gilt nicht als Strafe, sondern das ist ein Moment des Inhaltens, des Reflexion über die Zukunft im Prinzip, aber auch darüber, wie es weitergeht im Leben oder auch nach dem Tod im Grunde.
Die muslimische Seelsorge könne genau das unterstreichen. In der Seelsorge, sagt El-Mahrawi, manifestiere sich zugleich Gottes Barmherzigkeit. Bis das Klinikum Hanau 2009 erstmals muslimische SeelsorgerInnen beschäftigte, gab es dort nur christliche Seelsorge, sagen Aynur Cina und ihre Kollegin Sakine Özerin. Sie hätten eigentlich nur auf den Startschuss gewartet.
Wir sind immer sozial tätig gewesen. Wir haben immer was gemacht. In verschiedenen Bereichen, zum Beispiel, wenn Kriege war, haben wir dann halt Sachen gesammelt, haben dann versucht, das über eine Hilfsorganisation weiterzuschicken und so.
Oder Erdbebenhilfe oder so.
Als es die Möglichkeit gab, haben sie verschiedene Lehrgänge für Seelsorge gemacht, auch für Seelsorge im Hospiz und Notfallseelsorge bei der Polizei. Um muslimische Seelsorgerin oder Seelsorger zu werden, gibt es heute unterschiedliche Wege. Abdelali El-Mahrawi koordiniert an der Universität Tübingen einen entsprechenden Studiengang.
Der Studiengang Islamische Praktische Theologie für Seelsorge und Sozialarbeit am Zentrum für Islamische Theologie an der Universität Tübingen ist der erste Studiengang seiner Art in einer deutschen oder westeuropäischen Hochschule.
Auch wenn es inzwischen einige Ausbildungsmöglichkeiten gäbe, gibt es noch viel zu tun. Abdelali El-Mahrawi erklärt.
Wenn ich sage, dass die muslimische Seelsorge insgesamt in einem Selbstfindungsprozess befindet, das bedeutet allerdings nicht, dass wir in der islamischen Tradition keine seelsorgerlichen Ansätze oder Konzepte kennen und haben. Vielmehr ist die Institutionalisierung damit gemeint. Und da befinden wir uns in Deutschland gerade oder immer noch an den Anfängen einer muslimischen Seelsorge.
Der Islamwissenschaftler wünscht sich eine bessere Infrastruktur und moniert, dass muslimische Seelsorgerinnen und Seelsorger in Deutschland fast ausschließlich ehrenamtlich arbeiten. So auch die muslimischen SeelsorgerInnen in Hanau. Cengiz Ayash arbeitet als Referent für Seelsorge am Islamkolleg Deutschland. Auch dort bemüht man sich um eine Professionalisierung der muslimischen Seelsorge und eine Einbettung in bestehende Strukturen.
Denn die islamische Seelsorge profitiert auch von den Erfahrungen der christlichen Seelsorge und möchte auch in denselben Einrichtungen arbeiten. So dann bedarf es auch interreligiöser Kooperation, sowohl in der Ausbildung als auch in den jeweiligen Arbeitsbereichen.
Gerade in den letzten Jahren, sagt er, werde die muslimische Seelsorge relevanter.
Ich persönlich beobachte, dass die starken familiären Bindungen, die einen begleitet hatten, dass die vor mehreren Jahren stärker ausgeprägt waren und dass man heutzutage mehr mit einer Vereinsamung in muslimisch geprägten Familien auch zu tun hat. Und umso wichtiger wird dann auch das Angebot der islamischen Seelsorge, die für einen da ist.
So Cengiz Ayash. SeelsorgerInnen geben Menschen mit schweren Erkrankungen gerade dann einen Halt, wenn sie alleine sind. Belül Yilmaz sagt.
Es gibt ja auch welche Personen, die keine einzige Angehörige haben. Die haben ja noch mehr Angst.
Besonders bei lebensbedrohlichen Krankheiten gehe es darum, durch Gespräche Ängste zu lindern, auch die vor dem Tod. Im Sterbefall hilft sein Team auch dabei, die Beerdigung zu organisieren. Die SeelsorgerInnen kommen dann, wenn sie im Notfall gerufen werden. Und jeden Mittwoch gehen sie routinemäßig durch die Klinik, um die Patientinnen in ihren Zimmern zu besuchen. Mit Rosen. Denn nach muslimischer Tradition, sagen sie, begegne man kranken Menschen nicht mit leeren Händen.
Seelsorge im Krankenhaus. Nicht nur dort, auch etwa bei der Bundeswehr wird religiöse Betreuung gebraucht. Für muslimische Soldaten und Soldatinnen gibt's aber bislang noch keine Seelsorge. Das müsse sich dringend ändern, hat erst im März wieder die Wehrbeauftragte des Bundestags Eva Högel gefordert. Im westafrikanischen Nigeria gibt es viele Menschen, die Gewalt erlebt oder Gewalt überlebt haben. Besonders betroffen ist der Bundesstaat Borno im Nordosten. Dort verbreitet die islamistische Miliz Boko Haram seit 2009 Terror. Die Miliz kämpft für die Einführung des islamischen Rechts und gegen die nigerianische Regierung. Boko Haram soll, so eine Nichtregierungsorganisation, bis 2020 mehr als 35.000 Menschen getötet haben. Tausende wurden schwer verletzt oder vergewaltigt. Mehr als 1 Million Nigerianer wurden vertrieben oder mussten fliehen. Wie bewältigen die Überlebenden ihre seelischen Verletzungen? Eine katholische NGO bietet psychosoziale Hilfe an. Bettina Röhl hat Seelsorgende und Betroffene begleitet.
Welche Rechte haben Kinder und Jugendliche, fragt Bulus Peter, Sozialarbeiter der Diözese von Maiduguri, einer Stadt im Nordosten Nigerias. Er steht in einem Klassenraum. Rund 50 Mädchen und Jungen drängen sich in den hölzernen Bänken. Einige wirken noch kindlich, die meisten sind schon Jugendliche. Sie sind in dieser Stunde freiwillig hier. Was sie lernen, wird in keiner Prüfung abgefragt. Es geht um ihre psychische Gesundheit und darum, wie sie anderen helfen können, die offenbar psychische Probleme haben. Das Interesse am Club für psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung der Schule ist groß. Davon zeugen die übervollen Bänke. Mohammed Ishak Abubakar ist 18 Jahre alt und verspricht sich viel von den wöchentlichen Treffen des Clubs.
Einer meiner Freunde war ziemlich verstört. Ganz in seiner Nähe war eine Bombe detoniert. Danach ist er mit seinen Eltern geflohen. Sie leben jetzt hier in Maiduguri als Vertriebene. Manchmal benimmt er sich völlig normal und dann wird er auf einmal wieder schwierig. Wenn wir versuchen, das ihm gegenüber anzusprechen, wird er wütend und meint, wir wollten ihn herabsetzen. Ich glaube, dass ich in diesem Club viel lernen werde und hoffe, dass ich bald besser weiß, wie ich meinem Freund helfen kann.
Dass Menschen eine Gewalttat knapp überleben, fliehen müssen und traumatisiert werden, gehört im Nordosten Nigerias fast schon zum Alltag. Diejenigen, die mit dem Leben davonkommen, verlieren ihre Heimat und ihre Lebensgrundlage, so wie Mohammeds Freund und dessen Familie. Die Idee, Schülerinnen und Schülern psychische Unterstützung anzubieten, geht auf Pater Joseph Bature zurück. Er sei in der Region geboren und aufgewachsen, erzählt der 43-jährige Priester.
Ich bin dem Tod ein paar Mal selbst nur knapp entkommen. Einmal wären wir auf der Straße von Maiduguri nach Madagali beinahe in einen Hinterhalt geraten. Ein anderes Mal entkam ich nur knapp einer Bombenexplosion, als ich an einem Sonntag auf dem Weg von Maiduguri nach Jos war. Und 2014 versuchten Milizionäre von Boko Haram, hunderte ihrer verhafteten Mitglieder aus dem Gefängnis in der Giwa-Kaserne in Maiduguri zu befreien. Eine verirrte Kugel hätte mich fast getroffen, als ich versuchte, Kinder in einer Schule zu schützen. Die versuchten wegzulaufen, rannten aber genau auf die Kämpfe zwischen den Regierungstruppen und den Milizionären zu.
Als er die Möglichkeit bekam, in Italien klinische Psychologie zu studieren, griff der Pater zu. Anschließend fing er an, mit der katholischen Nichtregierungsorganisation Kommission für Gerechtigkeit, Frieden und Entwicklung, JDPC, ein psychosoziales Programm aufzubauen. Seitdem gehen von ihm und anderen geschulte Teams der JDPC in vertriebenen Camps, Stadtviertel und Schulen. Sie laden die Menschen zu regelmäßiger Gruppentherapie ein. Es melden sich Vertriebene, die ihren ganzen Besitz verloren haben. Menschen, die hatten zusehen müssen, wie Ehemann, Ehefrau oder Kinder ermordet wurden. Überlebende sexueller Gewalt. Männer oder Frauen, die gekidnappt worden waren und dann monatelang oder gar jahrelang als Gefangene mit der islamistischen Miliz hatten leben müssen, zu körperlicher Arbeit, Sex oder zum Kämpfen und Töten gezwungen. Und in mehreren Schulen sind mittlerweile Clubs für psychische Gesundheit entstanden.
Wir wollen allen helfen, die in Not sind oder leiden. Jeder kann in solche Krisen geraten. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Christen und Muslimen.
Manche brauchen 3 bis 6 Monate Unterstützung und sind danach wieder stabil, schildert Bature. Andere sind schwerer beeinträchtigt. Einige entwickeln sogar eine posttraumatische Belastungsstörung. Sie leiden unter Albträumen, Schlaflosigkeit oder quälenden Flashbacks, also Situationen, in denen das schreckliche Erlebnis plötzlich wieder vor ihren Augen abläuft und sie den Eindruck haben, sie seien wieder mittendrin. Diejenigen, die besonders schwer belastet sind und professionelle Hilfe brauchen, werden von Joseph Bature und einigen Kollegen unterstützt. Der Club in Mohammeds Schule ist für diese Woche vorbei. Die Jungen und Mädchen spielen johlend und lachend auf dem ungeteerten Schulhof. Große Bäume spenden Schatten. Mohammed hat dank des Clubs gelernt, dass die Toberei ihnen helfen kann. Im Umgang mit seinem Freund, der auf eine andere Schule geht, fühlt er sich schon sicherer.
Wenn sich mein Freund in sich zurückzieht, gehe ich auf ihn zu und lade ihn ein, sich uns anzuschließen. Ich versuche mit ihm zu spielen, Fußball zum Beispiel, oder ihn zu einem anderen Sport zu bewegen.
Allerdings wirkt auch Mohammed scheu und bedrückt. Ja, bestätigt der 18-Jährige, er sei oft selbst sehr niedergeschlagen.
Manchmal ertrage ich überhaupt keinen Lärm und wenn meine jüngeren Brüder mit mir spielen wollen, scheuche ich sie weg. Ich ziehe mich zurück und schließe mich ein. Bulus, Peter und die anderen Therapeuten haben uns beigebracht, dass wir in solchen Situationen tief ein- und ausatmen sollen, damit wir wieder ruhiger werden. Und dass wir dann am besten etwas Sport treiben oder irgendetwas anderes unternehmen. Das mache ich seitdem und das hilft mir wirklich, aus diesen Tiefs herauszukommen.
Was ihn bedrückt, er würde gerne parallel zur Schule arbeiten und etwas Geld verdienen, aber sein Vater erlaubt ihm das nicht.
Ich habe große Angst, dass ich mich eines Tages dazu verführen lasse, kriminell zu werden oder mich Boko Haram anzuschließen. Viele meiner Freunde brechen oft in Läden ein und stehlen da alles Mögliche, das sie dann verkaufen. Aber ich sitze die ganze Zeit nur zu Hause und vertrödle meine Zeit, ohne einen einzigen Cent in der Tasche zu haben. Ich würde gerne etwas lernen und arbeiten, auch damit ich später für mich sorgen kann und damit ich mich nicht verführen lasse. Denn ich weiß, dass ich meine Taten eines Tages bereuen werde, wenn ich mich auf so etwas einlasse.
Noch hat Mohammed sich nicht getraut, Bulus Peter von seinen Ängsten zu erzählen. Aber er hat sich fest vorgenommen, das möglichst bald zu tun und hofft, dass er wieder inneren Frieden findet.
Die Katholische Kommission für Gerechtigkeit, Frieden und Entwicklung hilft Gewaltopfern in Nordost-Nigeria und sie erhält dafür auch Unterstützung von der deutschen Caritas. Sie hörten einen Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Unsere Sendung Religionen, die gibt's jeden Sonntag zwischen 14 und 15 Uhr im Radio. Und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen die Sendung Tag für Tag. Die läuft wochentags von 9:35 Uhr bis 10 Uhr im Deutschlandfunk.